Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Eissturm. So lautet die Überschrift eines Artikels in der Süddeutschen Zeitung, in dem es nicht um ein Wetterereignis geht, sondern um einen rhetorischen Eissturm, der sich am vergangenen Dienstag im US-Repräsentantenhaus abspielte und weltweit für Entsetzen sorgte. Weil es seit dem Krieg im Nahen Osten vermehrt zu antisemitischen Vorfällen an amerikanischen Elite-Universitäten kam, wurden die Direktorinnen der Harvard University, der University of Pennsylvania und des Massachusetts Institute of Technology vor den amerikanischen Bildungsausschuss geladen. Auf die Frage, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Universitäten verstieße, antworteten die Präsidentinnen sinngemäß, dass es auf den Kontext ankomme. Die Empörung, vor allem in den sozialen Netzwerken, war groß. Kontext ist seither ein Unwort, schreibt Andrian Kreie und betont, es geht längst nicht mehr um Einzelfälle. Hetze, Drohungen und Gewalt gegen jüdische Studierende gehören an amerikanischen Hochschulen schon länger zum Alltag. Weniger als die Hälfte der jüdischen Studierenden fühlt sich noch sicher. Warum also fielen den Präsidentinnen die Stellungnahmen zur rechtlichen Bewertung von solch extremen Formen von Hate Speech so schwer, fragt Kurt Schmelzle in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert, denn sie liegt in der amerikanischen Rechtsprechung zur Redefreiheit, die Schmelzle in seinem Artikel übrigens auch für NichtjuristInnen einigermaßen verständlich aufdröselt. Verkürzt gesagt, schreibt er, ist selbst ein Aufruf zum Völkermord nur dann strafbar, wenn eine realistische Chance besteht, dass auf ihn Taten folgen und die Sprecher es auch genau darauf angelegt haben. Aber warum geben sich Harvard und Co. in Sachen Diskriminierungsschutz mit dem absoluten rechtlichen Minimum zufrieden? Immerhin, heißt es in der FAZ, stünde es ihnen als private Einrichtungen frei, bestimmte Formen der Rede kategorisch zu verbieten. Am Ende heißt es also wieder, hier liegt eine echte Interessenkollision vor, der sich die Universitäten stellen müssen. Unschöne Szenen an einer Universität, die hat auch Tagesschausprecher Konstantin Schreiber kürzlich erleben müssen. Bei einer Lesung in Jena hat er eine Torte ins Gesicht bekommen. Das war nur eine von vielen Reaktionen, die er auf seine Publikation zum Thema Islam bekommen hat. Daraufhin hat Schreiber beschlossen, sich anstatt mit dem Islam lieber mit dem Thema Glück zu beschäftigen. Daraus wurde ein Buch mit dem Titel Glück im Unglück, inklusive passendem Bühnenprogramm. In einem Interview mit der Welt sagt er, das habe ihn sehr befreit. Auf die Frage, ob es nicht erklärungsbedürftig sei, dass er als Tagesschausprecher jetzt daherkomme und über Glück spreche, wo er doch vor allem schlechte Nachrichten verbreite, antwortet Schreiber, ich denke, es ist wichtig, eben nicht die ganze Zeit Nachrichten zu konsumieren. Die schlechten News gehören für diesen Abend in eine Schublade. Neben Konstantin Schreibers glücklicher Abendshow gibt es noch einen Ort, an dem man den Zumutungen der Gegenwart mühelos entfliehen konnte. Nämlich Miami Beach, wo gerade die Art Basel Miami Beach zu Ende ging. Susanna Petrin hat sich die größte zeitgenössische Kunstmesse der USA angesehen und hält in der Neuen Zürcher Zeitung fest, weder Kriege noch der steigende Meeresspiegel vergegenwärtigen das Lebensgefühl in Miami Beach. Es findet seinen Ausdruck vielmehr in einem Negroni-Glas mit Eiswürfeln und Zitronenscheibe, das der Künstler Andrew J. Greene entworfen hat. Das Werk wurde übrigens direkt am ersten Tag verkauft, für schlappe $12.000, denn das ist nichts gegen den Tagesrekord von 20 Millionen Dollar, den die Zürcher Galerie Hauser und Wirth erzielen konnte. Auf die Kauflaune scheint die Weltlage also auch nicht zu drücken, oder wie es Susanna Petrin treffend in zwei Sätzen zusammenfasst. Das Meer ist türkisblau, der Pool geheizt, der Champagner fließt. Miami macht Spaß, vor allem jenen, die Geld haben.